Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und jetzt geht es gleich in eine Gegend, meine Damen und Herren, die am weitesten von jedem Ozean entfernt ist. Also der Punkt der Erde, der am weitesten von jedem Ozean entfernt ist, Tuva, Terra Incognita, unbekanntes Land Tuva. Wir lassen uns aus berufenem Mund erklären, was das für ein Land ist und wie die Menschen dort ihr Dasein pflegen und was es mit der Kultur auf sich hat. Das alles jetzt im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Andrea Stopp begrüßt Sie weiter am Mikrofon. Mein Gesprächspartner Ulrich Balz jetzt am Telefon. Und Herr Balz, ehe ich Sie vorstelle, was bewegt Sie, wenn Sie diese Musik hören? Welche Bilder haben Sie im Kopf?
Ich habe die Weite der Steppe Tuvas vor mir, wenn ich diese Musik höre. Das heißt, ich sehe Pferde auf grünen Steppenland bis zum Horizont galoppieren. Das ist schon ein beeindruckendes Bild, weil der Blick ist unendlich.
Und wann hat man das schon und wo hat man das schon, einen unendlichen Blick? Ulrich Balz, Fotograf sind Sie, Autor, Musikproduzent. Das dritte Buch, das Sie geschrieben haben, das erste war über Lissabon, das zweite über New York, jetzt Tuva, kennt kaum ein Mensch, gehört zur Russischen Föderation, nicht wahr?
Das ist richtig. Tuva kennen eigentlich nur Leute, die sich intensiv mit Russland beschäftigen oder Leute, die sich in der Musik auskennen und fasziniert sind vom berühmten Overtongesang aus Tuva.
Ja, da haben wir gerade ja schon eine Kostprobe gehört. Da müssen wir gleich natürlich von Ihnen erläutert bekommen, worum es sich dabei handelt. Aber wenn wir noch erstmal zurückkommen, damit wir wissen genau, wo wir sind. Tuva kann man mit V schreiben, kann man mit W schreiben. Republik Tuva auf jeden Fall. Es heißt, Sie hätten dieses Buch geschrieben, weil Sie es einfach leid waren, jede Frage separat zu beantworten, weil kein Mensch kennt Tuva und alle haben ein enormes Wissensbedürfnis.
Ja, also der Hintergrund ist, dass ich seit circa 25 Jahren das Ensemble Hun Ho Tu. Das sind die weltbesten und berühmtesten Obertonsänger, weltweit Manager. Und die kommen dann irgendwo vielleicht aufs Land oder auch nach San Francisco oder nach Tokio, je nachdem. Und dann gibt es immer die Fragen, weil natürlich auch die Journalisten sich nicht auskennen, sagen, Tuva haben wir noch nie gehört. Wo liegt Tuva? Was gibt es da für eine Kultur? Und das war wirklich, wie Sie schon gesagt haben, Anlass für mich, alle Fragen, die auftreten, mit dem Buch zu beantworten.
Ja, und dieses Buch, das ist ein, muss man schon sagen, ein kostbarer Band, ein Fotobuch, 120 Fotos in etwa sind drin. Da liegen auch, es liegt eine CD bei, eben über Hun Ho Tu, diese Musik, die wir auch gerade ausschnittsweise gehört haben, die ist bei dabei. Und es ist noch eine DVD dabei des deutschen Produzenten und Journalisten Wolfgang Hamm. Das alles kriegt man da mit im Buch von Past und Präsent Series, da ist es erschienen. Zuvor, Ulrich Balz, wie kommt denn ein deutscher Musikproduzent dazu, eine Musikgruppe aus Tuva zu promoten?
Also da müsste ich jetzt ungefähr 2 Stunden ausholen und erzählen, wie alles angefangen ist. Im Grunde genommen ist es so, dass ich seit den späten 70er Jahren Kontakt nach Osteuropa bekommen habe über die Musik, weil ich eben halt Musikproduzent bin und auch CDs herausbringe und verlege. Und dann wurde mir irgendwann mal diese Musik von Hun Ho Tu zugeschickt. Und ich war so fasziniert, nachdem ich das gehört hatte. Und dann habe ich gesagt, also das würde ich gerne veröffentlichen. Und dann hatte ich durch meine Kontakte nach Osteuropa auch schnell diesen Kontakt über Moskau, weil der damalige Manager wohnte in Moskau, dann zu Hun Ho Tu aufgenommen. Und seitdem arbeiten wir zusammen und organisieren dann weltweit die Konzerte.
Mhm. Um das Land zunächst noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, das ist ja extrem dünn besiedelt dort.
Ja, es ist wahnsinnig dünn besiedelt, etwas mehr als ein Einwohner pro Quadratkilometer. Es hat ungefähr die zwischen Drittel und Hälfte der Größe von Deutschland. Also, und die Leute trifft man eigentlich nur in einigen großen Städten. Kizil ist die Hauptstadt. Da leben mehr als ein Drittel der Bewohner Tuvas. Die zweitgrößte Stadt des Landes hat dann schon nur 15.000 Einwohner und darüber hinaus gibt es Siedlungen mit ein paar hundert oder vielleicht 1.000 Einwohner. Und dann gibt es die vielen, vielen Nomaden, die dann ihre Jurten in der Steppe stehen haben.
Das ist ja ein großer Bestandteil des kulturellen Erbes dort. Deswegen trägt Ihr Buch Terra Incognita Tuva ja auch den Untertitel Eine Reise zu Nomaden, Musikern und Schamanen. Über alle drei Bereiche werden wir hoffentlich gleich noch reden können. Gibt es eigentlich dort Tourismus in diesem Sinne? Besuchen Menschen vielleicht sogar aus Deutschland auch dieses Tuva?
Also der erste Deutsche, der nach Tuva gereist ist, ist vor fast 100 Jahren dorthin gefahren. Otto Mönchenhelfen hieß dieser Mann aus Berlin. Er war Wissenschaftler und er ist natürlich abenteuerlich nicht, wie ich, mit dem Flugzeug über Moskau nach Abakan gereist, sondern natürlich mit Bahn und später mit einem der wenigen Automobile, die es gab, und den Pferden bis nach Tuva gereist. Wenn wir heutzutage nach Tuva reisen wollen, steigen wir natürlich irgendwo in Deutschland ins Flugzeug, fliegen nach Moskau, steigen dort um. Die Flüge nach Abakan, das ist im südlichen Sibirien, gehen täglich. Man kann auch einmal die Woche direkt nach Kizil zur Hauptstadt fliegen, aber wie gesagt, nur einmal die Woche. Und von Abakan aus fährt man dann mit dem Auto noch 6 bis 7 Stunden, um nach Tuva zu gelangen, ins Sayan-Gebirge. Also das ist schon sehr umständlich und für den normalen Touristen ist das natürlich viel zu zeitaufwendig. Ja. Tuva liegt 6 Zeitzonen von Deutschland entfernt, in etwa die Entfernung wie nach New York. Und man ist ungefähr 24 Stunden reine Reisezeit unterwegs, um dorthin zu gelangen.
Vor diesem Hintergrund erscheint ja dann auch die Leistung jenes von Ihnen gerade erwähnten Otto Mönchen-Helfen ganz großartig, der als erster Europäer dorthin gereist ist. Und da gibt es ja Zitate in Ihrem Buch über seine Reise und seine Erlebnisse. Man kann das ein bisschen nachvollziehen.
Ja, also man kann das gut nachvollziehen. Und wie er so schildert, ist das natürlich auch sehr witzig geschrieben. Er schreibt dann, ich bin in Tuva zumeist geritten, aber ich will Tuva nicht verkleinern oder schlecht machen. Es gibt Automobile dort. Wenn keins dazugekommen ist, sind es mittlerweile 3 Autos. An die letzte Fahrt werde ich denken, solange ich lebe. Auf allen Seiten zerstrammt, mit großen aufgeschraubten Eisenbändern, die vor den Drohnen auseinanderfallen, das Auto bewahren sollten, mit Reifen, den man ansah, dass sie in den nächsten 100 Kilometer 5-mal platzen würden. Eine Karikatur eines Wracks, dazu Kisten, Ledersäcke, Benzin, so bepackt, dass man kaum ins Innere klettern konnte. Das Innere hatte Platz für 4 Menschen, ich war der 11., der Einstieg. Es war eine Erlösung, wenn eine Panne kam. Also so war das bei mir nicht. Ich bin nach Abakan geflogen, zwar mit einem kleinen Hindernis, weil ich mein Flugzeug in Moskau verpasst hatte wegen schlechten Wetters. Zu spät dort ankam und dann 24 Stunden warten musste. Aber ich wurde dann in Abakan abgeholt und wir sind dann mit dem Auto nach Tuva gefahren.
Herausforderungen gibt es bei jeder Reise, auch in unseren Zeiten. Damals waren es natürlich ganz andere, wenn man das hört, 3 Autos da insgesamt. Herr Balz, wir hören Musik und lassen uns von Ihnen dann gleich erklären, was das Besondere an dieser Musik ist. Dieser Titel jetzt nicht von Hunhurtu, sondern von einem Sänger aus dem Altai-Gebirge. Er wird begleitet von Laute und Maultrommel und es heißt dort im Text, die heilige weiße Birke steht dort und glänzt wie ein junges Mädchen. Möge Üch-Sümer, das ist der höchste Berg im Altai, unsere Festung bleiben. Möge unser Volk nicht sterben und für Generationen weiterleben. Weit entfernt von uns wie New York, auf der anderen Seite Ulrich Balz, heute im Sonntagsspaziergang, Gespräch, Fotograf, Autor, Musik, Produzent. Frage gerade nebenbei, wie haben Sie sich denn dort in Tuva eigentlich verständigt? In welcher Sprache, Herr Balz?
Das war für mich kein großes Problem. Ich hatte eine Dolmetscherin organisiert, die mit mir, dann mit dem Auto, mit dem Fahrer dann durch Tuva gereist ist. Weil, wie gesagt, ich habe 25 Jahre mit dem Ensemble zusammengearbeitet und es waren Fragen, die ich abarbeiten wollte und Dinge, die ich unbedingt ins Buch aufnehmen wollte, um also einen Überblick zu geben über das Land und über die Kultur. Und da war es natürlich unerlässlich, wenn ich mit Leuten sprechen wollte, direkt sprechen wollte und Interviews durchführen wollte, dass ich eine Dolmetscher oder Dolmetscherin zur Seite hatte, weil sonst wäre das natürlich schwierig
geworden. Aber neben der offiziellen Sprache Russisch dort im Land gibt es das Tuwinisch.
Ja, also Russisch ist natürlich, weil es zu Russland gehört, die offizielle Sprache, wie im ganzen sowjetischen Reich. Aber Tuwinisch wird in der Schule auch gelehrt. Mhm. Also man hat gelernt sozusagen aus der Geschichte. Man, in der Stalinzeit wurde ja versucht, die ganze Kultur zu unterdrücken. Und man hat gemerkt, dass das nicht funktioniert hat. Und wir sehen das gleiche ja auch in China, dass man versucht, die Kulturen zu unterdrücken. Und ob man nach Tibet schaut oder zu den Uiguren schaut, ist ja überall das Gleiche. Und man macht die Leute nur unzufrieden und es gibt Widerstand. Und daraus hat man gelernt und man lässt den Leuten ihre eigene Kultur, das heißt die eigene Sprache. Und sie können also auch die kulturellen Eigenarten bewahren. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Schamanenklinik in der Hauptstadt. Stalin noch hat die Schamanen verfolgen lassen und ermorden lassen.
Herr Beiz, es gab mal, das war allerdings nur eine kurze Episode, eine Zeit lang, in der Tuwa ein unabhängiger, ein eigener Staat war.
Ja, das war für einen kurzen Zeitraum in den 20er Jahren bis Anfang der 30er Jahre erklärte sich Tuwa unabhängig und danach kam dann Stalin. Stalin setzte die Regierung ab und hat dann versucht, das Land einzuverleiben. Das Kuriose natürlich ist, ein Staat wie Tuwa an sich hätte ja auch gar nicht existieren können. Als relativ rückständiges Land, was eine normale Kultur hatte, hätte man keine diplomatischen Beziehungen und Diplomaten in alle Welt schicken können. Im Land, wo 200.000 Tuwiner leben, das wäre faktisch unmöglich gewesen. Aber was kurios ist, die Tuwiner haben eigene Briefmarken gehabt. Und das Besondere ist, die Briefmarken sind meistens dreieckig, sind dadurch aufgefallen. Und auf den Briefmarken gibt es immer ein Fortschrittssymbol, entweder ein Traktor oder ein Flugzeug. Und diese diese Briefmarken wurden gedruckt, um Devisen einzunehmen. Weil in Tuwa selbst gab es zu der damaligen Zeit in den 20er Jahren nur ein einziges Postamt in der Hauptstadt. Also da wäre es unsinnig gewesen, Serien von Briefmarken zu veröffentlichen. Und zufällig, als ich gerade dort war, zur letzten Recherche zu dem Buch 2019, war die erste umfassende Ausstellung im Nationalmuseum mit tuwinischen Briefmarken. Also es gab vielleicht 300-400 verschiedene Briefmarken, die in dieser kurzen Zeitspanne von 10 Jahren dann gedruckt worden sind und die heute Sammlerstücke sind.
Das wollte ich gerade sagen. Die Sammler werden wissen, wovon wir da reden. Außergewöhnliche Preziosen sind das dann wahrscheinlich. Wovon leben denn die Tuwiner im Prinzip heutzutage?
Heutzutage ist es natürlich so, es gibt noch das Nomadentum. Also es werden Pferde gezüchtet. In der Hauptstadt gibt es relativ wenig Industrie. Es wird ein bisschen Handel betrieben. Das ist schon alles, was es in Tuwa gibt. Also man ist schon sehr von der Zentralregierung in Moskau abhängig, dass es da auch eine Unterstützung gibt für das Land.
Jetzt haben wir, Herr Beiß, immer noch nicht über die Musik gesprochen, aber wir haben ja auch noch einige Minuten unseres Gesprächs. Schön ist jedenfalls, dass Sie heute Morgen die Zeit finden, bei uns im Sonntagsspaziergang ein wenig über dieses unbekannte Land Tuwa mit uns zu sprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir noch ein wenig in die Musik hineinhören. Ja. Ich wage nicht, den Namen dieser bekannten sibirischen Sängerin aus Tuwa auszusprechen, die mit dem Ensemble Hun Hur Tu, von dem wir gerade schon gesprochen haben, jetzt singt Ahti Zahir. Herr Balz, sagt Ihnen das was? Wenn nicht, dann lassen wir Sie einfach zu Gesang kommen.
Ja, weil es gibt eine CD, aber die ist mit einer anderen Sängerin. Das ist Senko Namchilak heißt die.
Ja. Also, Sie haben vollkommen recht. Saiko Namchina ist die Interpretin mit dem Ensemble. Ja. Und das, was ich gerade versucht habe, hier zu stammeln, das ist der Titel. So heißt er, was auch immer es in der Turksprache eben heißt. Also, wir hören Saiko Namchina mit dem Ensemble Hun Hurtu im Gespräch heute Ulrich Balz. Ulrich Balz, der Sie die Musikgruppe Hun Hurtu ja weltweit bekannt gemacht haben. Was ist das Besondere an dieser Musik, die wir hören? Wodurch zeichnet sie sich aus und macht sie weltweit einmalig?
Was ganz, ganz wichtig ist, sind die Inhalte dieser Musik, also die Natur. In den Liedern, die wir hören bei dem Ensemble, sind es Lieder, die quasi aus dieser nomadischen Kultur und ihrem Lebensstil entstanden sind. So ist es zum Beispiel die Musiker von dem Ensemble Hun Hurtu, die haben die Musik von ihren Vorfahren gelernt. Also einer der Sänger, der erzählte mir, als Kind war er immer bei seiner Großmutter in der Jurte und bei dem Großvater, und die haben ihm praktisch die ganzen Volkslieder beigebracht. Mhm. Und das Besondere ist der Kehlkopfgesang. Also dieses, was für uns sich manchmal so ein bisschen gepresst anhört. Und der Kehlkopfgesang, da gibt es verschiedene Stile. Und es gibt insgesamt 20 Stile. Es gibt aber drei Hauptstile. Römi, Sigit und Kagira. Sigit ist ganz hoch, Kagira ist ganz niedrig. Und jede dieser Gesangstechniken hebt einen bestimmten vokalen Effekt oder Resonanztyp hervor. Die Einzigartigkeit des Kehlkopfgesangs besteht darin, mit einer Stimme zwei Töne gleichzeitig zu singen.
Das haben wir ja auch gerade gehört, ja.
Ja, wissenschaftlich wird das als Bodun-Obertongesang bezeichnet. Und man kann sich das, wenn man das nur jetzt auf Tonträger oder im Radio hört, kann man sich das schwer vorstellen. Auf dieser DVD von Wolfgang Hamm, die dem Buch beiliegt, ist sehr schön beschrieben, wie dieser Gesang funktioniert. Also Zunge, Nasen, Rachenraum und Stimmbänder erzeugen diesen Klang. Und man benutzt die Kehle so, als wäre das so eine Art Blasinstrument. Mhm. Und wenn man davor sitzt, man sitzt im Konzert und sieht, wie sie singen und wie sie ihren Mund bewegen, dann habe ich nur sehr, sehr wenige Leute gesehen, die davon nicht total fasziniert gewesen sind. Und deswegen ist dieses Ensemble auch so erfolgreich und spielen also wirklich von Taiwan bis nach Chile. Und die Leute sind so aus dem Häuschen und wir kriegen das ja auch an Resonanz, natürlich heute über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Mhm. Täglich kriegen wir dann Rückmeldungen und sagen, wir sind so fasziniert davon, können die nicht mal zu uns hierher kommen und dorthin reisen. Das ist natürlich jetzt gerade in diesen Zeiten
schwierig,
ein bisschen, bisschen schwierig. Wir haben gerade eine Tournee mit 25 Konzerten in 8 europäischen Ländern unter den Corona-Bedingungen gemacht. Das war schon
Herausforderung.
Das war wirklich eine Herausforderung. Was ich vielleicht noch zu Tuva sagen muss, wir reden jetzt über die Musik, aber das Besondere ist natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, Tuva ist der weitest entfernteste Ort von einem Meer. In der Mitte Asiens ist die Stille in diesem Land. Bei einem Einwohner pro Quadratmeter wird natürlich auch wenig Lärm erzeugt. Und wenn man dann in der Steppe steht oder bei den Nomaden ist, irgendwo in den Bergen vor der Jurte steht, man hört wirklich nur den Wind. Wir als Mitteleuropäer sind das ja überhaupt nicht mehr gewohnt, was Stille ist. Und wenn dann Nacht wird und man sieht einen Sternenhimmel, weil es keine Lichtverschmutzung gibt, das ist schon was Besonderes. Also jeder, der Lust hat, ein bisschen abenteuermäßig zu reisen, dem kann ich also Tuva ans Herz legen, und der naturverbunden reisen will. Man kann heutzutage ganz einfach über Internetplattformen in Kizil ein Hotel buchen. Man kann selbst Jurten in Tuva übers Internet buchen. Also es ist, wenn man den Mut hat, ist es überhaupt kein Problem, mehr so eine Reise zu machen.
Wann werden Sie wieder da sein, Herr Balz?
Das weiß ich noch nicht. Ich bin insgeheim schon bei meinem nächsten Projekt und nächsten Buch. Und da geht die Reise noch weiter, nämlich in die Antarktis. Hm. Und da bin ich schon mal gewesen. Und ich möchte da noch mal hin, weil ich auch ein bisschen was über Klima und Klimaveränderungen schreiben will. Aha. Also da beschäftige ich mich im Moment mit. Und es gibt aber so viele interessante Ziele in der Welt, die man bereisen kann. Aber Tuva ist schon was Besonderes.
Und so viele Ziele, die uns wieder zurückerinnern an die Stille, von der Sie gerade gesprochen haben in Tuva, und von diesem Nichtvorhandensein von Lärm. Herr Balz, wir müssen zum Schluss unseres Gesprächs kommen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns haben Einblick gegeben. Ich muss da noch mal darauf hinweisen, also für all die, die gerne mehr wissen möchten, sei empfohlen Terra Incognita Tuva von eben jenem Ulrich Balz, mit dem ich gerade gesprochen habe. Jaro Medien, das ist sein Label, da ist es erschienen bei Jaro Medien. Und besonders spannend, wenn man nicht eben die Gelegenheit hat, die Künstler Huohotu zu sehen live. Es gibt eine CD, eine DVD, die beigelegt ist, ein Film von Wolfgang Hamm, die Geheimnisse des Chömei, so spricht man es aus?
Ja, genau.
Also Stimmen aus Tuvas im Herzen Asiens und dann eben die Titel von Huohotu, die da auch mit drin sind. Herr Balz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung gestanden haben für unser Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die nächsten Reisen. Und wir wissen jetzt, was es mit der Republik Tuva auf sich hat und wie stolz die Menschen dort sind, wie eigen sie sind und welche Besonderheiten die Musik dort aufweist. Danke Ihnen, einen angenehmen Sonntagnachmittag, Herr Balz.
Ja, danke schön, hat mir Spaß gemacht.
Fein, und Tschüss. Wir bedanken uns bei Ihnen mit Musik aus Europa von Lydie Ouvray, Walz d'hiver, der Winterwalzer.